Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen im Musiksalon, meine sehr geehrten Damen und Herren. Klassik für Taktlose, der Presse-Klassik-Podcast, geht heute in die 250. Folge zum Jubiläum. Etwas ganz Besonderes, eines der besondersten Stücke unseres Repertoires und eines der Kardinalstücke der musikalischen Moderne, Le Sacre du Printemps von Igor Strawinsky, ein Stück, das im Jahr 1913 in Paris tatsächlich eingeschlagen hat wie eine Bombe. Le Massacre du Printemps titelte eine Tageszeitung damals nach der Uraufführung, die einer der größten Skandale gewesen ist, den man im Theaterleben nicht nur in Paris je verzeichnet hat. Was war geschehen? Wasław Nijinsky, der große Tänzer jener Epoche, hatte eine Choreografie erarbeitet, deren unorthodoxe Bewegungsabfolgen gar nichts mehr zu tun hatten mit dem klassischen Ballett mit Damen in Tütüs und virtuos springenden Solisten. Bilder aus dem heidnischen Russland sollten da erzählt werden. Ein mythischer Frühlingsritus, bei dem ein Mädchen dem Frühlingsgott Jarilo zum Opfer gebracht wird. Die Musik, die Igor Strawinsky dazu komponiert hat, war anders als alles andere, was jemals von einem Orchester gespielt worden ist. Keine Melodien, keine schönen Harmonien, nur noch Rhythmus, hatte man den Eindruck. Und der höchst unregelmäßig und brutal herausgeschleudert vom gesamten Orchester, nicht nur von den Schlagwerkern, allen voran den Paukisten, die alle Hände voll zu tun hatten. Was sich da musikalisch abgespielt hat im Théâtre des Champs-Élysées in Paris unter der Leitung des jungen Pierre Monteux, der Mühe hatte, das Orchester von Anfang bis zum Schluss zusammenzuhalten. Er hat es geschafft, virtuoser Kapellmeister, der er war, obwohl die Störaktionen des Publikums den Abend des Öfteren an den Rand des Abbruchs gebracht haben. Was sich da also abspielte, das warf alle Regeln der bisherigen Harmonielehre, der bisherigen ästhetischen Übereinkünfte, was in der Musik schön oder zumindest erlaubt gewesen sein mochte, über den Haufen. Dabei hat die urtümliche Kraft, mit der Strawinsky diese heidnischen Frühlingsriten musikalisch geschildert hat, bereits in den ersten Konzertaufführungen, die bald nach der szenischen Uraufführung 1913 stattgefunden haben, das Publikum eigentlich überzeugt. Und Strawinsky selbst hat des Öfteren gesagt, dass an dem Uraufführungsskandal, der so legendär geworden ist, die Choreografie von Nijinsky ihren Löwenanteil hatte. Ganz einfach deswegen, weil auch sie alles über Bord geworfen hat, was an Bewegungsmöglichkeiten im Ballett zuvor überhaupt denkbar gewesen war. Dabei hatten die Besucher der Aufführungen der Ballet Russe, des russischen Balletts unter der Leitung des Impresarios Sergei Diaghilev, längst gelernt, dass bei Premieren dieser Kompanie die klassischen Regeln nicht mehr gelten sollten. Blicken wir kurz zurück. Wir halten in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts und da war es beim Ballett so, dass man gerade in Frankreich oder überhaupt in Westeuropa über die schönen Klassiker wie Giselle oder auch Tschaikowskis Schwanensee nicht hinausgekommen war. Ballett als Kunstform pflegte man gar nicht so sehr in den Opernhäusern, als in eigenen großen Veranstaltungssälen, wo Unterhaltungstheater gemacht wurde. Auf höchster Ebene, im Mittelpunkt, standen die Beine und natürlich auch die Virtuosität der Tänzerinnen. Das große, klassische Ballett, wie wir es bis heute verstehen, das hat man damals eigentlich vor allem in Russland und da wiederum in den kaiserlichen Zentren Moskau und St. Petersburg gepflegt. Das waren die größten Ballettkompanien der damaligen Zeit. Am Gängelband des genialen Choreografen und Impresarios Marius Petipa, eine höfische Kunstform, die ausstrahlte. Was aus Russland auf Tournee geschickt wurde, zunächst einmal das Ballet Imperial mit der grandiosen Anna Pavlova an der Spitze, das bediente sich beim Repertoire aus St. Petersburg. Man reiste mit Giselle, man reiste mit Coppelia und dem zweiten Akt von Tschaikowskis Schwanensee. Auch die Ballets von Sergei Diaghilev rekrutierten ihre Tänzer zunächst einmal aus der St. Petersburger Truppe. Erst als Diaghilev sich entschlossen hatte, nicht mehr nur eine Reisekompanie leiten zu wollen, sondern sich fest zu verpflichten in Metropolen wie Monte Carlo oder vor allem dann Paris, als man das ganze Jahr über neue Produktionen herausbrachte, da rekrutierte man die Tänzer dann auch in Polen und auch noch weiter westlich. Aber ihrem Namen Ballet Russe machte die Truppe zunächst einmal alle Ehren. Man spielte russische Werke, übrigens auch Opern, vor allem von Rimski-Korsakow, dem wichtigsten Komponisten in den ersten Jahren der Diaghilev-Unternehmung. Rimski-Korsakow, der ja auch der Lehrer von Igor Strawinski gewesen war. Aber auch wenn die Aktivitäten der Ballet Russe wurzelten in der großen St. Petersburger Tanztradition, pflegte man doch eine neue Ästhetik. Diaghilev beauftragte avantgardistische Komponisten, allen voran zum Beispiel Maurice Ravel, der für die Truppe Daphnis und Chloe komponierte. Und wegen der Zögerlichkeit eines russischen Kollegen kam im Jahr 1909 dann Igor Strawinski ins Spiel. Er komponierte zunächst einmal den Feuervogel, dann gleich darauf als eine Paradepartie für Nijinsky Petruschka. Und da hätte Hellhörigen eigentlich aufgehen können, dass hier nicht nur eine tänzerische, sondern auch eine musikalische Revolution in Vorbereitung war. Wenn man von Le Sacre du Printemps später behauptet hat, es bestehe eigentlich nur aus Rhythmus, aus mosaikartig gegeneinander gesetzten musikalischen Teilchen, die wiederum sehr oft auf russischen Volksliedmelodien beruhten, dann hätte man schon in Kastscheis Höllentanz kurz vor Schluss des Feuervogels oder spätestens im russischen Tanz am Ende des ersten Bilds von Petruschka hellhörig werden müssen. Nun waren sich sowohl der Komponist Igor Strawinski als auch der Impresario der Ballet Russe, Sergei Diaghilev, einig, dass die grundsätzliche Linie der Kompanie, die russische Kultur hochzuhalten, bewahrt werden müsste. Nun kam ein Mann ins Spiel, mit dem Diaghilev seit Jahren in Kontakt war, Nicolas Röhrig, ein Poet und bildender Künstler, der sein Schaffen ganz in den Dienst der russischen Mythologie gestellt hatte. Er hat für Diaghilev und Strawinski ein Szenarium entworfen, das mit den heidnischen Frühlingsriten zu tun hatte. In einem Brief an Diaghilev hat er das Szenarium kurz zusammengefasst. Es handelt sich dabei, so schreibt Röhrig, um Bilder aus dem heidnischen Russland. Das erste Bild, der Kuss der Erde, führt an den Fuß eines heiligen Hügels, auf grüne Wiesen, so schreibt er, wo sich slawische Stämme zu Frühlingsspielen versammeln. Dort ist auch eine alte, weissagende Magierin. Dort gibt es Spiele mit der Entführung von Frauen, mit Reigentänzen. Schließlich kommt der allerwichtigste Moment. Aus dem Dorf bringt man den ältesten, den weisesten Mann herbei, damit er der erblühenden Erde einen heiligen Kuss gibt. das mystische Entsetzen der Menge. Während dieses Mysteriums hat der talentierte Nijinsky wunderbar stilisiert, so meinte Röhrig über die Choreografie, die wie gesagt mit allen Gesetzen des schönen Tanzes gebrochen hat. Und weiter im Szenario, nach der strahlenden irdischen Freude werden wir im zweiten Bild zu einem himmlischen Mysterium gebracht. Mädchen führen auf dem heiligen Hügel zwischen beschworenen Steinen geheime Spiele aus und wählen das Opfer, das sie preisen. Dieses Opfer wird nun ihren letzten Tanz tanzen. Und Zeugen dieses Tanzes werden die Ältesten sein, die sich Bärenhäute anlegen, zum Zeichen dessen, dass der Bär als menschlicher Vorvater verstanden wird. Die Ältesten übergeben das Opfer dem Gott der Sonne, Jarilo. Die mythologischen Bilder von Röhrig hat man für die Bühnenbilder genutzt bei Le Sacre du Printemps und Stravinsky hat die chthonischen Riten mit einer wahrhaft urtümlichen Musik akustisch illustriert. Auf der einen Seite stampfende Rhythmen, auf der anderen Seite einfachste Volksmelodien. Diese hat er in Sammlungen von russischen und litauischen Liedern gefunden, die er schon für den Feuervogel und für Petruschka verwendet hat, wo auch immer wieder sehr einfache volksliedartige Melodieteile mosaikartig zu immer neuen, höchst fantasievollen akustischen Bildern zusammengesetzt werden. Die skandalträchtige Ballettmusik beginnt gleich mit einem litauischen Volkslied oder mit einer Anverwandlung davon. Im Original klingt es folgendermaßen. In der Ballettmusik erklingt es im hochliegenden Fagott in einer Passage, die berühmt geworden ist, schon deshalb, weil es diesen extremen Klang in der musikalischen Literatur zuvor nie gegeben hat. Damit sind wir bei einer weiteren Besonderheit dieser Partitur, die wirklich in jeder Hinsicht außergewöhnlich ist. Stravinsky verwendet für Le Sacre du Printemps ein riesiges Symphonieorchester, so wie die großen spätromantischen Kollegen. Er erweitert es in den extremen Registern, etwa durch Piccoloflöten nach oben, und vor allem durch Bassklarinetten und Kontrafagotte und ähnliche Instrumente auch in die tiefste Tiefe hinunter. Erstaunlicherweise gibt es in der Partitur von Sacre du Printemps vergleichsweise wenige Schlaginstrumente, wenn man bedenkt, welchen perkussiven Ruf diese Musik genießt. Dafür verwendet Stravinsky quasi die Bläser und Streicher ganz anders als gewohnt, nämlich als eine Art von Rhythmusinstrument. Das verleiht dieser Musik ihre besondere Koloristik und auch das Ausnutzen extrem hoch oder extrem tief liegender Klangfarben gehört zum besonderen Stil dieses Werks. Noch vor der Uraufführung hat Stravinsky diesen musikalischen Stil zu erklären versucht in einem Aufsatz mit dem Titel »Was ich mit Le Sacre ausdrücken wollte«. Zum Vorspiel, das mit dem Fagott-Solo beginnt, meint er »das erhabene Wachen der sich immer erneuernden Natur«. Die dunkle und immense Empfindung, die alle Dinge haben zu der Zeit, wenn die Natur ihre Formen erneuert. Alles in allem wollte ich im Vorspiel die panische Furcht der Natur vor der sich erhebenden Schönheit ausdrücken. Einen heiligen Schrecken vor der Mittagssonne. Eine Art Schrei des Pan. Das musikalische Material selbst schwillt an, wächst, breitet sich aus. Jedes Instrument ist wie eine Knospe, die auf der Rinde eines jahrhundertealten Baumes sprießt. Es ist Teil einer großartigen Einheit. Und das ganze Orchester muss den Frühling symbolisieren, wie er geboren wird. Die Hörer haben diese Musik oft mit einer Art tönendem Urwald verglichen, in dem geheimnisvolle Stimmen laut oder eigentlich leise werden. Die Dynamik ergibt sich eigentlich nur daraus, wie viele Stimmen gleichzeitig zu hören sind. Die Klänge schichten sich übereinander. Es ist wirklich wie das tönende Abbild eines naturhaften Prozesses, in den der Komponist eigentlich gar nicht einzugreifen scheint. Was Strawinsky damit gelungen ist, ist eine auf dem Reißbrett genau konstruierte, genau kalkulierte Musik, die sich ausnimmt, als würde sie ohne sein Zutun ganz naturhaft einfach entstehen. Der Vorhang hebt sich, lassen wir Strawinsky selbst weiter beschreiben. Im ersten Bild, sagt er, zeigen sich Jugendliche mit einer alten, sehr alten Frau, von der wir weder das Alter noch das Zeitalter wissen, die Geheimnisse der Natur kennt und ihre Kinder das Weissagen lehrt. Sie geht tief zur Erde gebeugt, halb Frau, halb Tier. Die Jugendlichen an ihrer Seite sind die Frühlingsboten, die mit ihren Schritten auf der Stelle den Rhythmus des Frühlings markieren, den Pulsschlag des Frühlings. Was wir hören, das sind stampfende Rhythmen, und das ist, wenn man von der Einleitung sagen kann, dass sie eine Art Neudefinition des Gedankens der Polyphonie, der Mehrstimmigkeit, der Vielstimmigkeit ist, jetzt hier eine Neudefinition dessen, was wir Rhythmus nennen. Es ist nämlich in Wahrheit immer derselbe Akkord, in immer der gleichen Bewegung, sein Achtelrhythmus, den die Streicher im simplen Zweivierteltakt ausführen, in den die Blechbläser aber scharfe Akzente setzen. Und zwar diese Akzente, die kommen ohne erkennbares System, immer auf einem anderen Taktteil. Im Großen handelt es sich also doch um eine Rhythmisierung, aber man kann dabei nicht mitzwingen wie bei einem Marsch oder einem Walzer, sondern muss sich sozusagen von den unvorhergesehenen Akzenten vorantreiben lassen. Das hat bei aller Schroffheit und Derbheit auch etwas Spielerisches, und tatsächlich mischen sich dann im Laufe des Geschehens ebenso spielerisch hereingesetzte Akzente anderer Instrumentengruppen, die irritieren die Bewegung sogar kurzfristig ein wenig, ehe sie ihre stampfende Gleichmäßigkeit zurückerlangt. Thank you. Holen wir hier noch einmal kurz aus und betrachten diesen ganz besonderen dissonanten Akkord, der hier von den Streichern so insistierend festgehalten wird. Dissonant ist nämlich in diesem Fall eigentlich das falsche Wort, denn dieser Akkord löst sich ja nicht auf. Er steht nicht inmitten eines harmonischen Spannungsgefüges, wie das in der Musikgeschichte vor Stravinsky eigentlich so üblich gewesen ist. Also wenn wir davon gesprochen haben, dass Stravinsky die einzelnen Parameter der Musik neu definiert, dann definiert er hier auch die Harmonik neu, indem er Akkorde für sich stehen lässt, nicht in einem Gefüge, innerhalb dessen sie einen harmonischen Sinn ergeben, einen harmonischen Spannungsverlauf mittragen. Der Akkord wird wie der Instrumentenklang zur Farbe. Es ist vielfach darauf hingewiesen worden, dass bereits lange vorher, mehr als 100 Jahre vorher, Ludwig van Beethoven eigentlich dasselbe harmonische Spannungsverhältnis zwischen zwei Tonarten in einen Akkord zusammengedrängt hat. In den Skizzen zur Eroica findet sich sogar ziemlich genau jene Variante vorweggenommen, die Stravinsky in Le Sacre dann verwendet. In der Durchführung des ersten Satzes der dritten Symphonie haben wir wie bei Stravinsky später repetitive Streicherklänge, die genau auf diesem Spannungsverhältnis basieren. Aber anders als bei Igor Stravinsky markieren diese Klänge in diesem Fall natürlich den Höhepunkt der harmonischen Anspannung. Beethoven löst diese Anspannung dann in einer sukzessiven Auflösung nach E-Moll. Hören wir die gesamte, für die damalige Zeit wirklich schockierend dissonante Passage aus der Eroica. In diesem Fall handelt es sich wirklich um Dissonanzen, die sich in Konsonanzen auflösen. Weiter in Igor Stravinskys kurzer Inhaltsangabe. Inzwischen kommen jugendliche Mädchen vom Fluss her. Sie bilden mit ihrer Schar eine Krone, die sich zur Krone der anwesenden Jugendlichen dazumischt. Sie sind noch keine fertig ausgebildeten Wesen. Ihr Geschlecht ist eins und doppelt wie das des Baumes. Sie mischen sich, aber in ihren Rhythmen spürt man die zeugende Kraft sich bildender Gruppen. In der Tat teilen sie sich nach links und rechts auf. Das gebiert eine Form, eine Synthese von Rhythmen und wiederum einen neuen Rhythmus. Im Szenarium von Röhrig kommt es hier zu Entführungsspielen. Da hört man förmlich die Mädchen, die aufgeschreckt davonlaufen und dann wieder eingefangen werden. All das mündet in eine seltsame Mixtur aus unschuldigen Kinderliedreimen und brutalen Kampfspielen. Stravinsky schreibt, die Gruppen trennen sich und treten in einen Kampf ein. Boten gehen von der einen zur anderen Seite und sie streiten sich. Das ist die Definition der Kräfte durch den Kampf. Das heißt also durch das Spiel. Nun kommt es in dieser slawischen Mythologie zur bedeutsamsten Szene des ersten Teils, zu jener Szene, die dem ersten Teil den Namen gegeben hat. Strawinsky schreibt, man vernimmt die Ankunft einer Prozession. Es ist der Heilige, der ankommt, der Weise, der Pontifex, der Älteste des Clans. Großer Schrecken ergreift alle und der Weise gibt der Erde den Segen, auf dem Bauch liegend, Arme und Beine gespreizt, indem er selbst mit dem Boden zu einem Einzigen wird. Soweit Strawinsky. In diesem Moment scheint die Welt den Atem anzuhalten. Wir hören nur noch den kollektiven Herzschlag in der absoluten Stille. Dann einen mysteriös unwirklichen schwebenden Streicherakkord im Moment der Vereinigung des Weisen mit der Erde. Aus diesem Mysterioso bricht der Schluss des ersten Teils heraus. Unaufhaltsam. Strawinsky schreibt, der Segen des ältesten Weisen ist wie ein Signal für das Hervorbrechen des Rhythmus. Alle bedecken ihren Kopf und rennen in Kreisfiguren unablässig, in großer Zahl, stampfend wie die neuen Energien der Natur. Das ist der Tanz der Erde. Mit diesen atemberaubenden Klängen schließt der erste Teil, der Vorhang fällt, und der zweite Abschnitt des Werks beginnt mit einer magischen Musik, mit ganz unheimlichen Klängen. Es ist nach Mitternacht, wir befinden uns nun im Heiligen Hain zwischen den geweihten Steinen und Strawinsky beschwört noch einmal die impressionistischen Qualitäten des großen Orchesters. Ein geheimnisvolles Flirren und Raunen. Thank you. Aus den zuletzt erklungenen Motiven in den Hörnern entwickelt sich ein geheimnisvoller Tanz der jungen Mädchen, die, so der Titel, mystische Kreise ziehen. Strawinsky sagt dazu, die Mädchen markieren mit ihrem Reigen die Zeichen, zwischen denen am Ende die Auserwählte eingeschlossen wird. Sie wird diesen Ort nicht mehr verlassen können. Man kann diesen Moment des Schreckens, der Erstarrung, in dem das Opfer erkennt, dass sie die Auserwählte sein wird, förmlich hören. Nun umtanzen die Mädchen das auserwählte Mädchen, das unbeweglich bleibt, in einer Art von Verherrlichung. So beschreibt Strawinsky die folgende Nummer. Wir hören eine ungezügelte, wilde Musik, die uns signalisiert, dass es kein Entrinnen aus dieser Zeremonie geben wird. Und weiter in Strawinskys Text. Danach folgt die Reinigung des Bodens und die Beschwörung der Ahnen. Das ist nun eine hymnische Musik, groß aufrauschend, dann wieder geflüstert, fast unhörbar, immer sehr geheimnisvoll, gefährlich. Zuletzt gruppieren sich die Ahnen rund um die Auserwählte, die dann den heiligen Tanz zu tanzen beginnt. Das ist ein gewaltiges Rondo, in dessen zuckende und rhythmisch völlig anarchische Bewegung zwei Zwischenspiele eingelassen sind. Eines jäh zwischen fast unhörbaren, dann wieder in äußerster Lautstärke herausgestoßenen Akkorden. Und das zweite wie ein Tobsuchtsanfall zweier wild gewordener Paukisten, die auf ihre Instrumente einschlagen. Im letzten Moment, als das Opfer sich zu Tode getanzt hat, vollziehen die Ahnen das Opfer an den Frühlingsgott Jarilo. Strawinsky schreibt dann über die letzten Takte, sobald das Mädchen erschöpft zu fallen droht, merken es die Ahnen und gleiten wie raubtierartige Monster zu ihr, damit sie nicht im Fallen den Boden berühre, und sie heben sie hoch und halten sie wie zum Himmel. Der jährliche Zyklus der Kräfte, die wiedergeboren werden und in den Schoß der Natur zurückfallen, Er ist vollendet. Etwas Wilderes, Urwüchsigeres ist wahrscheinlich nie komponiert worden. Durch diesen Podcast hat uns das Philharmonia Orchestra unter der Leitung von Igor Markewitsch begleitet. Für mich eine der herausragenden Aufnahmen eines Schlüsselwerks der Moderne. Das war unser Musiksalon Nummer 250. Wenn Sie Lust auf Klassikinformationen haben, dann, meine Damen und Herren, besuchen Sie mich auf meiner Website www.synkothek.at. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.